Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner am Mikrofon und im Programm die erste Lithium-Raffinerie Europas, die in Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt heute startet und in absehbarer Zeit große Mengen des Rohstoffs veredeln soll. Die braucht es nämlich für Batterien, zum Beispiel in Elektroautos. Außerdem im Programm: Google kann erstmals eine Kartellstrafe der EU gerichtlich abwenden. Und
ich werde nachher verschiedene Sachen vorstellen, werde Ihnen dann auch die Nummer dazu sagen und dann werden Sie auch feststellen, dass Tupperware keine preiswerte Sache ist.
Warum Tupper-Partys nicht mehr funktionieren. Das amerikanische Unternehmen Tupperware hat heute Insolvenz angemeldet. Beginnen wollen wir aber in Berlin. Dort hat das Bundeskabinett heute ein Gesetz für eine bessere Absicherung im Alter auf den Weg gebracht. Es geht um die Betriebsrente, die längst nicht allen Beschäftigten angeboten wird, die aber in Zukunft auch mit dazu beitragen soll, Altersarmut abzuwenden. Jim Bob Nickschas dazu.
Etwas mehr als die Hälfte der Angestellten in Deutschland hat bereits eine Betriebsrente abgeschlossen. Oft behält der Arbeitgeber dazu jeden Monat einen kleinen Teil des Lohns ein und legt ihn zusammen mit einem Zuschuss als Altersvorsorge für die Angestellten zurück. Das Ganze wird vom Staat steuerlich gefördert. Diese Förderung will die Bundesregierung jetzt ausbauen, damit nicht nur große Unternehmen solche Betriebsrenten anbieten, sondern auch kleinere. Zum Beispiel eine Bäckereikette. Die soll durch die heute beschlossenen Änderungen im Gesetz mehr Planungssicherheit bekommen oder bei der Altersvorsorge das Modell von anderen Firmen leichter übernehmen können. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD sagt, niemand soll sich im Alter finanziell Sorgen machen müssen. Die Kombination aus gesetzlicher Rente und Betriebsrente sei dazu der beste Weg. Offen bleibt aber, ob durch das geänderte Gesetz wirklich viel mehr Firmen eine Betriebsrente anbieten werden. Eine Pflicht dazu gibt es nicht. Ob es die eventuell doch braucht, soll erst in 4 Jahren überprüft werden.
Soweit Jim Bob Nickschas. Bei der Alterssicherung kommt das Arbeitsministerium also voran. Beim Thema ordentliche Bezahlung hakt es nun wieder innerhalb der Ampelregierung. SPD, Grüne und FDP, die hatten sich eigentlich schon im Koalitionsvertrag darauf verständigt, dafür zu sorgen, dass mehr Unternehmen nach Tarif bezahlen. Zuletzt kam nur knapp die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland in diesen Genuss. Die Idee: der Bund als Auftraggeber soll die Tarifbindung bei Ausschreibungen zur Voraussetzung machen. Zu viel Bürokratie, sagt jetzt die FDP, und bringt das Tariftreuegesetz ins Stocken. Aus Berlin berichtet Jörg Münchenberg.
In der Ampel droht neuer Streit, nachdem die FDP den Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, zur Tariftreue offenbar erst einmal blockiert hat. Offiziell bestätigen wollte dies jedoch der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner heute nicht.
Richtig ist, dass das Tariftreuegesetz in der Bundesregierung beraten und abgestimmt wird. Und sobald der Vorgang abgeschlossen ist, berichten wir gerne darüber.
Laut einem Bericht der Funke Mediengruppe aber hat das FDP-geführte Finanzministerium eine geplante Verbändeanhörung zum Tariftreuegesetz erst einmal verhindert. Begründet wird dies mit der Forderung, dass die Unternehmen an anderer Stelle von bürokratischen Vorgaben entlastet werden müssten. Überraschend kommt der Vorstoß nicht. So hatten sich FDP-Wirtschaftspolitiker schon vorab kritisch geäußert. Jetzt legte der Mittelstandspolitiker der Liberalen Karl Julius Kronenberg nach. Das Tariftreuegesetz dürfe nicht zu neuer Bürokratie führen. Dieser Ansatz sei im Koalitionsvertrag vereinbart worden. Bislang aber, so Kronenberg, werde der Gesetzentwurf diesem Anspruch nicht gerecht. Auch die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände sieht das Vorhaben kritisch. So sagte BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter dem Deutschlandfunk:
Wir fordern die Bundesregierung auf, diesen Gesetzentwurf zurückzunehmen oder ihn sofort zu entwickeln, dass er für die Praxis taugt. Vieles aus dem Hause Heil taugt eben nichts. Und deswegen ist eine anständige Diskussion die Grundvoraussetzung, dass daraus ein möglicherweise gutes Gesetz wird. Wir begrüßen, dass die FDP hier ein Stoppschild gezeigt hat.
In der SPD wiederum sorgt der Vorstoß des Koalitionspartners für Verärgerung. Sie sei irritiert, lässt sich die parlamentarische Geschäftsführerin Katja Maas zitieren. Es gehe um faire Wettbewerbsbedingungen, vor allem auch für Unternehmen, die ihre Leute ordentlich bezahlten. Ähnlich hatte sich auch Anfang des Monats der für das Gesetz verantwortliche Arbeitsminister geäußert.
Es ist ein ganz normales Verfahren. Wir haben im Koalitionsvertrag drin, dass wir ein Tariftreuegesetz wollen. Wir haben uns im Sommer verständigt, dass wir das Vergaberecht verändern wollen und auch Tariftreue kommen muss. Ich habe jetzt das Gesetz in die Ressortabstimmung gegeben, nach langen internen Beratungen. Wir müssen dafür sorgen, dass die fleißigen Menschen auch von ihrer Arbeit leben können. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass Arbeit sich noch mehr lohnt. Dafür stehe ich.
Mit dem Tariftreuegesetz will Heil gerade Unternehmen mit Tarifverträgen stärker unterstützen. Demnach darf der Bund öffentliche Aufträge nur noch an Firmen vergeben, die mindestens Tariflohn bezahlen. Dabei geht es um Ausschreibungen ab einer Schwelle von 25.000 Euro. Neben dem Mindestlohn umfassen die Vorgaben auch einen bezahlten Mindestjahresurlaub und Höchstarbeitszeiten. Ziel des geplanten Gesetzes ist es, Unternehmen von öffentlichen Aufträgen auszuschließen, die sich an keinen Tarifvertrag halten wollen. Zugleich will Heil sowohl die Tarifbindung als auch die Zugangsrechte von Gewerkschaften zu den Betrieben stärken.
Aus Berlin, Jörg Münchenberg. Wo sich die Ampel jedoch einig ist, das wurde gestern bei einem Start-up-Treffen in Berlin offenkundig, dass junge, innovative Unternehmen stärker gefördert werden müssen. Am Ende wurde der Start-up-Branche zusammen mit privaten Unternehmen eine milliardenschwere Unterstützung in Aussicht gestellt, auch um eine Abwanderung innovativer Unternehmen ins Ausland zu verhindern. Denn was den Erfindergeist angeht, war Deutschland, so legt es zumindest jetzt ein internationales Ranking nahe, des Industrieverbands BDI. Da stand Deutschland schon mal besser da. Johannes Kuhn hat die Details.
Der Innovationsindikator von BDI und Roland Berger führt Deutschland in diesem Jahr auf Platz 12 der 35 untersuchten Volkswirtschaften. Das ist 2 Plätze schlechter als noch 2023. Bereits damals hatte der BDI von Stagnation gesprochen. Dieses Jahr formuliert es BDI-Chef Siegfried Russwurm so.
Wir sind in der Stagnation hängen geblieben. Das ist jetzt keine Katastrophe, aber es ist trotzdem halt ein Stagnieren und ein leichtes Zurückfallen in etwas, was wir Innovationswettlauf nennen, aus gutem Grund. Die anderen sind einfach schneller als wir.
Die Studie, die federführend ZEW und das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI durchführten, untersuchte 4 verschiedene Kategorien. Mit durchaus unterschiedlichen Ergebnissen für die Bundesrepublik, so Russwurm.
Dass wir in der Produktionstechnologie weiterhin auf dem Platz 2 sind, ist für das Industrieland Deutschland ein echt guter Erfolg. Wir haben uns in den Technologien um Erneuerbare herum auf Platz 7 gehalten. Das ist okay, aber es ist noch nicht wirklich gelungen, die auch international so zu vermarkten. Und was schade ist, dass wir in den Schlüsseltechnologien, gerade der Digitalisierung, halt bestenfalls Mittelmaß sind und damit von anderen abhängig.
Im Vergleich der großen Industrieländer erreicht Südkorea mit Platz 11 die beste Platzierung, ist also nur um einen Platz besser als Deutschland. Die USA landen auf Platz 18, Frankreich auf Rang 21 und China auf Platz 25 von 35. Ganz oben im Ranking steht die Schweiz. So wie insgesamt Volkswirtschaften gut abschnitten, die sich auf einzelne oder wenige Technologien spezialisierten, so Russwurm.
Zum einen gibt's klar, die Spezialisten, die kleinen Länder, so wie Singapur zum Beispiel. Aber auch die Schweiz, auch Dänemark ist im Ranking deutlich vor uns. Und da ist es nicht nur eine Technologie, sondern ein gewisses Subset. Aber da richtig.
Der BDI-Chef ermahnte die Industrie, ihre Produktionsprozesse konsequent zu digitalisieren. Sonst könne man trotz der gegenwärtigen Stärke schnell in Rückstand geraten. Die Politik müsse für weniger regulativen Ballast sorgen, gezielt wissenschaftliche Exzellenz fördern und den Transfer von Wissen in Produkte vereinfachen.
Johannes Kuhn berichtete: Innovation ist das eine. Wenn es um die Sicherung des Wohlstands geht, geht es auch um Lieferketten, die möglichst störungsfrei funktionieren sollten, auch in einer Pandemie oder bei geopolitischen Spannungen. Lithium zum Beispiel, ein wichtiger Rohstoff für die Energiewende, wird in großen Minen in Südamerika, Australien oder in China gefördert. Und bislang fand auch die Lithiumveredelung dort statt, zu großen Teilen in China. Das soll sich nun ändern. Ein niederländisch-amerikanisches Unternehmen hat heute in Deutschland die erste Lithiumraffinerie Europas in Betrieb genommen. Und zwar in Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt, wo die Landesregierung ja noch den Intel-Rückzieher zu verdauen hat. Unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach war dabei.
Das nennt man übrigens First Mover. Wissen Sie, was First Mover ist? First Mover ist, wenn die anderen später kommen.
Heinz Schimmelbusch ist zu Scherzen aufgelegt. Der Vorstandsvorsitzende von AMG Critical Materials führt mit weißem Sicherheitskittel und Helm durch die Lithiumraffinerie. Im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen wird aus dem Rohstoff Lithium batteriefähiges Lithiumhydroxid hergestellt. Die 80 Mitarbeiter am Standort produzieren in der ersten Ausbaustufe 20.000 Tonnen Lithiumhydroxid. Perspektivisch sollen es mal 100.000 Tonnen werden.
Also wenn Sie zum Beispiel Elektrofahrzeuge betreiben wollen mit dem Lithium, ja, dann brauchen Sie 20.000 Tonnen für 500.000. Für 500.000 Elektrofahrzeuge. Wenn Sie das mal 5 nehmen, ja, dann haben Sie 2,5 Millionen, das ist dann die 100.000 Tonnen.
Das entspricht rund 14% des gesamten europäischen Bedarfs von Lithiumhydroxid. Neben den E-Autos sind vor allem Batterie-Großspeicher ein großer Wachstumsmarkt, um den volatilen Solarstrom variabel einzusetzen. Das niederländisch-amerikanische Unternehmen betreibt eine Lithiummine in Brasilien. Aktuell gelangt der Rohstoff nicht direkt nach Bitterfeld-Wolfen, sondern zunächst per Schiff nach China, wo das Lithium erstmal weiterverarbeitet und dann nach Deutschland geschickt wird. Der Umweg über China soll perspektivisch entfallen. Langfristig strebt Heinz Schimmelbusch eine brasilianisch-portugiesisch-deutsche Wertschöpfungskette an.
Denn es hat keinen Sinn, eine Raffinerie zu bauen ohne eine solide Bergbaubasis. Und die befindet sich in Entwicklung in Portugal, in Deutschland und in Brasilien.
In Deutschland soll beispielsweise im sächsischen Erzgebirge Lithium abgebaut werden. Die Kunden von AMG Lithium, Batteriematerialienhersteller in Europa, speziell Kathodenhersteller, also der negativ geladene Teil der Batterie. Diese Firmen sitzen vor allem in Ungarn, aber auch in Polen.
Die Kathodenhersteller, die scharen sich natürlich um die Zellhersteller und die Zellhersteller scharen sich um die Automobilfabrik. Also sind wir hier in einem Cluster.
Wer das Lithiumhydroxid aus Bitterfeld-Wolfen abnehmen wird? Über die Kunden schweigt sich der Vorstandsvorsitzende von AMG Critical Materials vielsagend aus.
100% ausverkauft hier.
An wen liefern Sie das?
Ja, wir tun das mit Geheimhaltungserklärungen, gibt es da, ja. Aber wir sind ausverkauft.
Das Rohstoffunternehmen hat 140 Millionen Euro in die Raffinerie in Bitterfeld-Wolfen investiert. Sachsen-Anhalt, Unternehmensansiedlung, da war doch was. Einen Tag nach dem Intel-Fiasko für Magdeburg und der Entscheidung, die Ansiedlung der Chipfabriken in Sachsen-Anhalt auf Eis zu legen, steht auch in Bitterfeld-Wolfen die Frage im Raum, wie sieht es mit Fördermitteln aus? Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, SPD.
Der Bund fördert ganz selten nur Einzelunternehmen, sondern wir machen das über die Länder, indem wir über die GRW 50% der Mittel bereitstellen, die die Länder bewirtschaften und auch bewilligen. Und das ist im Fall auch der Fall.
5,5 Millionen Euro hat AMG Lithium aus dem Topf der Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsförderung bekommen. Die gute Laune beim Werksrundgang in Bitterfeld-Wolfen endet dann beim Thema Energiepreise. Ein Riesenproblem für die Industrie insgesamt und damit auch für die Lithiumraffinerie, sagt der AMG Critical Materials Vorstandschef. Denn die Veredelung von Lithium in Deutschland sei energie- und damit auch sehr kostenintensiv.
Deutschland muss etwas tun in Sachen Energie, und zwar etwas Radikales.
Was Heinz Schimmelbusch genau damit meint, führt er nicht weiter aus. Die Bundesregierung sitzt ja mit am Tisch und der Tag in Bitterfeld-Wolfen habe doch so gut angefangen.
Über die erste europäische Lithiumraffinerie berichtete Niklas Ottersbach und wir schauen nach Brüssel, wo die EU-Kommission schon seit Jahren versucht, sich gegen übermächtige US-Tech-Konzerne zu wehren. Aus diesem Grund gibt es inzwischen auch Gesetze wie den Digital Markets Act und dann gab es aber auch schon mehrere Geldstrafen gegen Google zum Beispiel in Höhe von insgesamt 8 Milliarden Euro. Eine solche Kartellstrafe wurde in der vergangenen Woche vom Europäischen Gerichtshof bestätigt. Heute jedoch bekam Google Recht. Aus Brüssel, Annabel Brockhus.
Ganz nüchtern verkündet der Richter am Europäischen Gericht heute in Luxemburg:
The General Court hereby annuls Commission decision.
Die Strafzahlung gegen Google ist vorerst aufgehoben. Und damit muss das Unternehmen keine 1,49 Milliarden Euro Strafe zahlen.
Google Search AdSense.
Vor 5 Jahren hatte die Europäische Kommission eine Kartellstrafe gegen Google verhängt, weil die Suchmaschine seine Marktmacht bei Online-Werbung missbrauche. Wer einen Suchbegriff eingibt, erhält neben den Ergebnissen auch noch passende Werbung. Solche Werbeanzeigen werden von sogenannten Brokern geliefert. Und Google ist ein dominanter Broker, erklärte Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager 2019, als sie die Strafe verhängte.
Google is dominant when it comes to online advertising brokering market.
Mit AdSense for Search hat Google ein eigenes Tochterunternehmen für den Markt von Werbeanzeigen. Und diese Tochter soll mit Betreibern von Internetseiten Verträge mit illegalen Klauseln abgeschlossen haben. Diese Klauseln hätten es konkurrierenden Anbietern von Online-Werbung auf dem Markt schwer gemacht und Googles Stellung gestärkt. Das sei illegal, betonte Vestager.
Google has engaged in illegal practices when it comes to their search advertising brokering. In order to cement its dominant market position.
Google hatte gegen die Strafzahlung vor dem Europäischen Gericht geklagt. Und das Gericht hat dem Suchmaschinendienst heute Recht gegeben. Die EU-Kommission habe nicht ausreichend erklärt, um welche illegalen Klauseln es in welchen Zeiträumen geht und welche Märkte davon betroffen waren. Gleichzeitig hat das Gericht in Luxemburg die Vorwürfe der Kommission weitgehend bestätigt. Für den EVP-Abgeordneten Markus Ferber wirft das Fragen auf, ob die Kommission gründlich genug gearbeitet habe.
Die Big Techs müssen sich an Spielregeln halten, aber die Kommission muss die Spielregeln auch so interpretieren, wie sie dem Gesetzestext entsprechen.
Die Kommission könnte jetzt noch in die nächste Instanz gehen, den Europäischen Gerichtshof. Dafür müsste sie aber noch mehr Fakten liefern, betont die grüne Europaabgeordnete Anna Cavazzini.
Wenn die Kommission in Berufung gehen sollte, dann muss sie hier einfach nochmal nacharbeiten und wirklich auch beweisen, dass Google hier Marktteilnehmer unfair behandelt hat.
Die EU-Kommission hat bisher nicht entschieden, ob sie die heutige Entscheidung vor dem Europäischen Gerichtshof anfechten will. Man lese das Urteil aufmerksam und entscheide dann über nächste Schritte, erklärte eine Sprecherin.
We will now carefully study the judgment and only then we will decide on possible next steps.
Weiter äußerte sie sich nicht zu dem Urteil. Die EU-Kommission hat Google in den vergangenen Jahren mit mehreren Strafen überzogen. Die Bilanz der dafür noch zuständigen Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager fällt gemischt aus. Während sie vergangene Woche einen Erfolg vor dem Europäischen Gerichtshof gegen Google erzielte, muss sie heute die Niederlage hinnehmen.
Aus Brüssel berichtete Annabelle Brockhus. Vielleicht haben Sie ja auch eine solche Schublade in Ihrer Küche, die eigentlich so gut wie nie zugeht, die voller Plastikbehälter ist und Deckel, die selten darauf passen. Also voller Tupperware oder eben Frischhalteboxen anderer Marken, die günstiger sind. Und das ist nur eines der Probleme der traditionsreichen amerikanischen Firma Tupperware, die das Original erfunden hat und im Direktvertrieb mit privat organisierten Tupperpartys mal sehr erfolgreich war. Die sind nun erstmal vorbei. Heute in den frühen Morgenstunden hat Tupperware Insolvenz angemeldet. Markus Wolf mit einem Blick in die goldene Vergangenheit und die trübe Gegenwart des berühmten Plastikbehälterherstellers.
Es gibt Unternehmen, deren Name zwar allen Menschen etwas sagt, aber deren Hintergrund wohl wenigen bekannt ist. Bei Tupperware ist das wohl der Fall. Das Unternehmen mit Sitz in Orlando, Florida, ist in Deutschland bekannt für seine ikonischen Dosen, die es als Designgegenstände sogar bis ins Museum of Modern Art geschafft haben. Es ist aber auch bekannt für seine sehr klassische Vertriebsmethode, den Partyvertrieb. Ein Modell aus einer anderen Zeit, so scheint es. Und so muss man etwas in die Vergangenheit zurückschauen, um Töne solcher klassischen Tupperpartys zu finden. Ein Deutschlandfunk-Feature aus dem Jahr 1993.
Ich werde nachher verschiedene Sachen vorstellen, werde Ihnen dann auch die Nummer dazu sagen und dann werden Sie auch feststellen, dass Tupperware keine preiswerte Sache ist.
Tupperware, Tupperware, gegründet von Earl Silas Tupper kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, kam zur richtigen Zeit an den richtigen Ort. Die Tupperware-Gründung fiel zusammen mit dem enormen Boom an neuen Haushaltsgeräten der Nachkriegszeit. Mit Kühlschränken und Frischhalteboxen konnten Lebensmittel deutlich länger haltbar gemacht werden als in der Vorkriegszeit.
This is Tupperware. The airtight plastic containers that keep good foods fresher longer. Here's how. Put in the food, put on the patented Tupperware seal, then press down the center of the seal and...
Diese Tupperware-Werbung aus den 1950er Jahren betont nicht nur die Frische der Dose, sondern enthält auch gleich eine genaue Anleitung, wie die Dosen und ihr Deckel ein Vakuum erzeugen und so Lebensmittel länger frisch halten. Die Handhabung und Besonderheit der Dosen haben sich der Kundschaft nicht sofort erschlossen. Die Produkte des Plastikunternehmens waren zunächst ein Ladenhüter. Tupperware verkaufte zunächst in Geschäften, bis es mit einer Frau an der Spitze seiner Vertriebssparte voll auf den Partyverkauf setzte. Brownie Wise schaffte es so, als Tupper-Vertriebschefin sogar als erste Frau überhaupt auf das Cover der Business Week. Die Firma Tupperware war ein globales Erfolgsmodell bis weit in die 2010er Jahre hinein. Obwohl der Absatz in Nordamerika und Europa schon leicht zu schwächeln begann, konnte das Unternehmen lange noch von wachsenden Verkäufen in Asien und Lateinamerika profitieren. Bis es mit dem Aufstieg des Onlinehandels nicht mehr attraktiv wurde, einfache Alltagsgegenstände aus Plastik auf einer Party zu kaufen, sagt Theresa Schleicher, freie Beraterin mit Schwerpunkt Handel und E-Commerce.
Das ist für uns als Käuferinnen erstmal natürlich der einfachere Weg, anstatt sich jemanden nach Hause zu holen, der einem Produkte, und wir sprechen hier tatsächlich einfach über sehr einfache Produkte, die gar nicht so erklärungsbedürftig sind, statt diesen Weg zu gehen.
Der Tupper-Insolvenzantrag könnte jetzt auch für hunderttausende Tupperware-Verkäuferinnen bedeuten, dass sie sich umorientieren müssen. Das Unternehmen war jahrzehntelang bekannt dafür, gerade für Hausfrauen attraktive Verdienstmöglichkeiten anzubieten. Sarah Kinber, Reporterin für das Orlando Business Journal, betont die Bedeutung der Firma für viele weibliche Mitarbeiterinnen. I like to read
obituaries. Wenn ich nach dem Wort Tupperware suche, tauchen oft Nachrufe auf. Und zwar von Frauen früherer Generationen, die in ihren 80ern oder 90ern verstorben sind und die in ihren früheren Jahren vor allem durch den Verkauf von Tupperware bekannt waren. Selling Tupperware in their earlier
years. It was Auch wenn das Unternehmen jetzt Insolvenz anmeldet und somit über einen Schuldenberg von über 700 Millionen US-Dollar entschieden werden muss, werden viele der Dosen von Tupperware wohl noch einige Jahre in den Küchenschränken deutscher Haushalte ausharren. Auf Anfrage des Deutschlandfunks äußert Tupperware die Hoffnung, mit dem Insolvenzverfahren den Wandel zu einem digitalen, technologieorientierten Unternehmen doch noch zu schaffen.
Soweit Markus Wolf. Und die Firma Tupperware ist auch börsennotiert. Damit sind wir bei Stefan Wolf im Frankfurter Börsensaal. Hat der Aktienkurs denn auf den Insolvenzantrag reagiert?
Ja, da wurde deutlich eingetuppert. Das Wort hat es ja in den deutschen Sprachgebrauch geschafft und an der Börse hat es sich dann für Tupperware erstmal ausgetuppert, denn die Papiere sind abgestürzt bis auf etwas mehr als 50 Cent je Aktie und dann wurden sie in den USA vom Handel ausgesetzt, jetzt also keine Bewegung mehr.
Heute Abend wird nicht nur in den USA ja mit Spannung erwartet die Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank. Es wird wohl eine Zinswende geben, aber es ist noch nicht so ganz klar, wie stark die ausfällt, oder?
Ja, an der Börse setzt man auf den großen Schritt. Das heißt also darauf, dass die Leitzinsen um einen halben Punkt abgesenkt werden. Sicher ist das natürlich nicht und es gibt auch jede Menge Gegenstimmen und Gegenargumente. Und das führt dazu, dass man sich auch hier in Frankfurt denkt, ehe wir uns falsch entscheiden, machen wir lieber gar nichts. Der deutsche Aktienindex jedenfalls steht fast unverändert da. Mit 11 Minuspunkten, ein Minus von 0,06% ist das, bei 18.716. Dabei gab es heute durchaus Signale, dass die Zinsen auch im Euroraum weiter sinken können, denn die Inflationsrate ist auf 2,2% zurückgegangen und damit auf den tiefsten Stand seit 3 Jahren.
Es gibt Medienberichte über Umbaupläne bei BASF. Worum geht's da?
Es geht um die Agrarsparte des Chemie- und Pharmakonzerns. Diese könnte man in absehbarer Zeit, damit ist ein Zeitraum von mehreren Jahren gemeint allerdings, an die Börse bringen. Und diese Abspaltung der Agrarsparte, Gerüchte und Berichte legen diesen nahe, sorgt dafür, dass BASF-Aktien um 2,5% steigen.
Der Solarzellenhersteller Meyer Burger, der hatte ja schon mal öffentlichkeitswirksam mehrfach mit Werksschließungen gedroht und auch mit Abwanderung. Und jetzt will der Schweizer Konzern Stellen abbauen. Was ist da genau geplant?
Erstmal 200 Stellen sollen abgebaut werden. Auch in Deutschland ist es nicht ausgeschlossen, dass Stellen gestrichen werden. Der Firmenchef Gunter Erfurt musste gehen, ebenso sein Finanzchef. Diese Stellen wurden neu besetzt. Das Ganze sorgt natürlich für jede Menge Unruhe, auch an den Finanzmärkten, an der Börse. Also Zürich verlieren die Papiere 12%.
Und dann gibt es nach wie vor Gerüchte über einen vorzeitigen Chefwechsel bei der Commerzbank.
Ja, Manfred Knof hat ja gesagt, dass er zum Jahresende geht. Seitdem halten sich die Gerüchte, er könnte früher gehen und die Finanzchefin Bettina Orlopp könnte übernehmen. Ihr wird auch zugetraut, die Verhandlungen mit der UniCredit, eine Übernahme der Commerzbank betreffend, zu unternehmen. Die Aktien sind gefragt.
Was macht der Euro?
Der Euro ist fast unverändert bei einem Dollar 11,24. Die Umlaufrendite ist um 6 Basispunkte gestiegen auf 2,16%. Und Gold verliert ganz leicht. 2,05 Dollar steht am Abend bei 2.572,50 Dollar.
Börseninformationen von Stefan Wolf. Vielen Dank nach Frankfurt. Die Retrospektive Bruno Goller in Bonn. Das ist gleich eins der Themen in Kultur heute hier nach den Nachrichten. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.